Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten und ich freue mich, heute mit Yvonne Fehry und Matthias Michel über das Thema seltene Krankheiten zu sprechen. Yvonne Fehry ist Präsidentin des Dachverbands Pruraris, der Allianz Seltener Krankheiten, Co-Präsidentin der Interessengemeinschaft Seltene Krankheiten und sie war 12 Jahre als SP-Nationalrätin im Parlament aktiv. Matthias Michel ist FDP-Ständerat und vertritt den Kanton Zug seit 2019 im Stöckli. Vor seiner Wahl in den Ständerat war er 15 Jahre Regierungsrat und zuletzt Vorsteher der Volkswirtschaftsdirektion in Zug. Er ist ebenfalls Co-Präsident der Interessengemeinschaft Seltene Krankheiten. Mit ihrem Engagement tragen sie beide dazu bei, die Situation von Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten in der Schweiz zu verbessern. Frau Fehry, Herr Michel, herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
Dankeschön.
Danke auch.
Seltene Krankheiten. Das sind Erkrankungen, die auf den ersten Blick nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betreffen. Zahlenmäßig wird in der Schweiz wie in den Ländern der Europäischen Union eine Krankheit dann als selten eingestuft, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von einer Krankheit betroffen sind. Weltweit sind heute rund 7.000 bis 8.000 seltene Krankheiten bekannt. Und weltweit leiden schätzungsweise 300 bis 400 Millionen, in der Schweiz rund 620.000 Menschen, an einer oft genetisch bedingten seltenen Krankheit. Somit ist die Anzahl der Menschen, die an seltenen Krankheiten leiden, alles andere als klein. Seltene Krankheiten treten in der Summe also nicht selten auf. Betroffene stehen oft vor besonderen Herausforderungen, darunter Schwierigkeiten bei der Diagnose, der begrenzte Zugang zu spezialisierten Fachkräften und Medikamenten sowie soziale und psychologische Belastungen. Herr Michel, Frau Fehry, welchen Bezug haben Sie zu seltenen Krankheiten und wie kam es, dass Sie sich für die Menschen, die von einer seltenen Krankheit betroffen sind, engagieren?
Ja, ich bin jetzt seit einiger Zeit mit Yvonne Fehry zusammen Co-Präsident der Interessengemeinschaft für seltene Krankheiten. Ich bin aber eigentlich kein Gesundheitspolitiker. Mein Approach war ursprünglich als Zuger Volkswirtschaftsdirektor eher von der Branche her. In Zug gibt es eine große Life Science Branche und ich kannte gewisse Problemstellungen von dort. Dann etwas aus der Forschung, weil ich noch in der Wissenschaftsbildungskommission bin. Aber eigentlich meine innere Motivation ist persönlich bedingt. Wir sind befreundet mit einer Familie im Kanton Zug und die ist betroffen vom Schicksal, dass sie nicht nur ein, sondern 3 Kinder haben, die an derselben erblich bedingten seltenen Krankheit leiden. Und am Beispiel dieser Familie habe ich gesehen, wie die von Ihnen vorgenannten Schwierigkeiten eben bestehen, vielfacher Art und vieles war und ist einfach nicht bekannt. Und ich glaube, wichtig ist, das mal ans Tageslicht zu bringen, sonst kann man nämlich ohnehin nicht handeln, auch nicht politisch. Ich bin also wirklich persönlich, ich sage jetzt mal, mit betroffen oder engagiert aus dieser persönlichen Beziehung.
Also seltene Krankheiten sichtbar machen.
Genau, ich glaube, das ist mal der Schritt 1 und in der Politik auch. Wir kommen nachher drauf, bis man nachher überhaupt, dass man das Problembewusstsein hat überhaupt, bevor man dann nach Lösungen sucht.
Frau Fehry.
Ja, mein Weg war etwas anders. Ich habe mich immer für den Kinderschutz eingesetzt in meiner politischen Karriere, auch heute noch. Und aufgrund dessen kam KMSK, also Kinder mit seltenen Krankheiten, auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich im Beirat mitarbeiten würde. In Kombination natürlich mit meiner Tätigkeit im nationalen Parlament als Gesundheitspolitikerin. Und das hat mich sehr interessiert und ich habe dann dazu gesagt, das war so die eine Schiene. Die zweite Schiene war, dass ich für Menschen, die von zystischen Fibrose betroffen sind, vor vielen Jahren geholfen habe, dass ihr Medikament zugelassen wird und vergütet wird. Also ich habe da Verbindungen hergestellt mit dem BAG, ich habe Gespräche einberufen und so kam ich so immer tiefer in diese Thematik hinein. Dann habe ich gehört, dass Pruraris eine neue Präsidentin sucht. Ich habe dann da Gespräche geführt. Gleichzeitig war wie klar, dass die damalige Nationalrätin Ruth Humbel aus dem Co-Präsidium oder aus dem Präsidium der IG Seltenen Krankheiten aussteigt. Ich war dann sehr interessiert und habe aber vorgeschlagen, da ein Co-Präsidium zu machen. Und wir haben dann mit Matthias Michel ein gutes Bonbon zu mir gefunden und wir führen das jetzt seit einigen Jahren zusammen. Also es ist so verschiedene Schienen, die mich zu den seltenen Krankheiten gebracht haben.
Sie haben die zystische Fibrose angesprochen. Vielleicht können Sie kurz ein bisschen sichtbarer machen, was das bedeutet.
Zystische Fibrose ist eine Krankheit, welche auf die Lunge schlägt. Das sind Menschen, die vor allem mit Schleim zu kämpfen haben. Es gibt heute Medikamente, die das reduzieren. Die Leute können und Kinder können mit diesem Medikament heute leben, arbeiten, unabhängig sein. Früher war eigentlich die Lösung, dass es eine Lungentransplantation brauchte. Und dieses Medikament wurde dann auch mit meiner Unterstützung relativ rasch auf den Markt in der Schweiz gebracht.
Frau Ferri, vor 10 Jahren, also 2014, wurde das nationale Konzept seltene Krankheiten mit dem Bundesamt für Gesundheit entwickelt und verabschiedet. Wie kam das zustande und worum geht es dabei?
Zustande kam es durch ein Postulat unserer ehemaligen Nationalratskollegin Ruth Humbel, die ich bereits erwähnt habe, aus der IG Seltenen Krankheiten. Sie hat ein Postulat eingereicht, das einen Strategie- und Massnahmenplan gefordert hat in Bezug auf die seltenen Krankheiten. Sie hat das gemacht aufgrund der Komplexität der Krankheiten und weil oft keine Heilung möglich ist und weil es wieso keine Strategie gab in der Schweiz. Also was macht man mit den Menschen, die von einer seltenen Krankheit betroffen sind? Und was muss die Gesundheitspolitik allenfalls machen? Wie steht es mit dem Zugang zu Therapien, zu Diagnose? Das war ihre Motivation und das wurde dann eingereicht. Das Ziel war dann wie klar, die Betroffenen sollen besser versorgt werden, schnelleren Zugang haben und auch das gesamte Bild und auch die Aufklärungsarbeit soll sich einfach verbessern.
Das heißt, die Schweiz war weiter hinten drin im Vergleich zu anderen Ländern noch vor 10 Jahren.
Ja, die Schweiz, sie ist immer oft, nicht immer, aber oft etwas im Rückstand bei innovativen Projekten. Und hier kann man nicht mal von innovativ reden, sondern von einem Must. Also das gehört einfach heute dazu, dass man im Bereich der seltenen Krankheiten als Staat ein Konzept hat und dafür besorgt ist, dass die betroffenen Menschen einen guten Zugang, einen gleichberechtigten Zugang zu Therapie und Diagnose haben.
Herr Michel, Frau Ferri hat einige Ziele genannt, die erreicht werden sollten mit dem nationalen Konzept seltene Krankheiten. Wo steht die Zielerreichung heute? Was wurde umgesetzt? Wo hapert's noch? Wo hat sich die Situation verbessert?
Ja, es ist wie mit dem halben und vollen Glas. Betrachten wir vielleicht zuerst das halbvolle Glas, also die Fortschritte. Ich glaube, neben dem Register für seltene Krankheiten, das sehr wichtig ist und das es dann auch langfristig zu sichern gibt, würde ich die Referenzzentren und die Zentren für seltene Krankheiten erwähnen. Hier haben wir riesige Fortschritte gemacht. Es gibt heute in der Schweiz, in allen Sprachregionen, 9 anerkannte Zentren für seltene Krankheiten. Das sind Personen, die eben noch nicht wissen, um welche Krankheit es geht. Gerade die vorerwähnte, mit uns befreundete Familie hatte lange Zeit Symptome. Und zu lange dauert es, bis man eine richtige Diagnose stellte. Und entsprechend war ja dann auch die Behandlung eben davon abhängig. Also 9 Zentren für Patientinnen und Patienten mit unklarer Diagnose. Dann haben wir 11 Referenzzentren an anerkannten Universitätsspitälern für Patientinnen und Patienten, die schon eine Diagnose haben, damit diese unterstützt werden. Und dieser Prozess geht weiter. Es stehen weitere 8 Referenzzentren an, die eigentlich in den nächsten Monaten ihre Anerkennung erhalten können. Also ich glaube, der Zugang zu Wissen über diese Zentren sollte eigentlich jetzt gesichert sein mit dem Vorbehalt, dass man das langfristig noch finanzieren muss. Darauf kommen wir vielleicht noch. Mhm. Und vielleicht ganz generell kann man sagen, ich spüre das jetzt auch seit Yvonne nicht mehr im Rat ist, dass das Thema seltene Krankheiten kommt. Fast in jeder Session gibt es einen Aufhänger. Also dieses Bewusstsein machen, sei es durch Vorstöße, sei es im Bereich von KVG-Revisionen. Der Begriff der seltenen Krankheit, das ist fast schon eine Selbstverständlichkeit geworden, dass es hier eben ganz viele Betroffene gibt. Und der Handlungsbedarf wird eigentlich nicht mehr abgestritten. Man streitet heute noch um, welche Instrumente braucht es dann oder und kann man die finanzieren. Aber der Handlungsbedarf, und ich glaube, das ist ein Fortschritt, der wird inzwischen anerkannt. Nichtsdestotrotz, vielleicht 2 Beispiele, dass man eben dranbleiben muss oder dranbleiben muss. Vor einem Jahr haben wir gemerkt in der IG seltene Krankheiten, dass das Problem bei der IV ist, dass vielfach Elternfamilien mit Kindern mit Geburtsgebrechen zu wenig finanziert werden über Instrumente, Lungenpumpen und so weiter, die sie brauchen, weil die Praxis war relativ streng und entsprach nicht dem, was das Parlament eigentlich wollte bei einer IVG-Revision, dass man eben seltene Krankheiten besonders berücksichtigt bei Geburtsgebrechen. Und mit einer Interpellation musste ich auf das Problem aufmerksam machen. Das hat dann zu einer Praxisänderung geführt. Aber es sind dann immer solche Punkte im Detail, wo man darauf angewiesen ist, Leute zu kennen aus der Praxis. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir in der IG zusammenarbeiten mit ProRaris, mit ProCap und so weiter, die eben uns die Bedürfnisse aufzeigen. Ein anderer Punkt ist dann auch noch, das hat Kollege Damian Müller aufgebracht, die Betreuung von Angehörigen, von Kindern mit seltenen Krankheiten im Spital. Hier war auch die Praxis zu eng. Also man muss immer eigentlich dranbleiben an punktuellen Verbesserungen.
Frau Ferri, 620.000 Betroffene in der Schweiz. Es ist ein bisschen was gegangen. Welche Ziele wurden nicht erreicht? Möchten Sie Herrn Michel noch ergänzen? Offene Baustellen.
Ja, da gibt es doch noch einige. Also die Einbindung der Patientenorganisationen, die ist noch nicht optimal gelöst. Also nicht nur die Finanzierung ist schwierig. Also Patientenorganisationen haben oft kein Geld, kein Budget zur Verfügung. Dann aber auch der Einbezug von Patienten und Patientinnen bei beispielsweise bei Zugang zu Medikamenten, bei neuen Therapien, dass man sie auch befragt. Man muss sich einfach vorstellen, betroffene Personen sind oft die Fachpersonen in ihrer Krankheit. Sehr oft geht es sehr lange, bis es zu einer Diagnose kommt, sei es bei Kindern, sei es auch bei Erwachsenen. Und die betroffenen Personen oder ihre Familienangehörigen wissen dann ganz genau, was ihnen gut tut in dieser seltenen Krankheit, welche Medikamente welche Auswirkungen haben und was sie rundherum um das System noch brauchen. Also es geht bei den seltenen Krankheiten nicht nur um die Therapie, sondern um das ganze System. Wenn beispielsweise ein Kind von einer seltenen Krankheit betroffen ist, ist es oft so, dass es nicht selbstständig sein kann. Es kann vielleicht nicht selber essen, es kann sich nicht anziehen, es kann nicht in die ordentliche Schule. Es ist ein ganzes System, eine ganze Familie, das daran hängt. Und auch bei den erwachsenen Leuten. Oft haben sie große Abwesenheiten im Beruf, wenn sie dann überhaupt arbeiten können. Sie sind IV-Bezüger und Bezügerinnen. Allenfalls sind sie auf eine Gehhilfe angewiesen. Es sind ganz viele Punkte, die man anschauen muss. Und da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir da wirklich ein umfassendes, ich sage jetzt mal, ein Case-Management haben für diese betroffenen Personen. Aber auch die Anerkennung der spezialisierten Versorgungsstrukturen, da sind wir unterwegs, aber noch nicht, wie diese Netzwerke oder diese Referenzzentren. Und das Schweizer Register ist auch noch nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Also es gibt immer noch viele Punkte, wo wir einfach unterwegs sind. Teilweise langsamer, teilweise geht es etwas schneller, aber wir sind noch lange nicht am Ziel.
Ich frage noch zurück, Sie haben den Einbezug der Patientinnen und Patienten erwähnt. Wie muss ich mir das genau vorstellen und was ist die größte Hürde darin, dass Sie, also oder wer ist die größte Hürde darin, dass Sie einbezogen werden?
Das ist eine gute Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Wenn es beispielsweise darum geht, dass ein neues Medikament, an einem neuen Medikament geforscht wird, da wären wir dann bei der Forschung oder bei der Pharma, bei der Industrie. Es wäre natürlich toll, wenn Sie mit betroffenen Menschen sprechen würden. Also, wenn Sie ein Medikament haben bereits, was sind die Auswirkungen, was passiert mit Ihnen und was müsste verbessert werden? Oder wenn Sie in der Entwicklung eines neuen Medikamentes sind, dass man wirklich mit den betroffenen Personen redet und sie fragt, was braucht ihr überhaupt? Und dann natürlich auch die ganze Politik. Also die Politik müsste auch besser hören. Und ich bin froh, hat Matthias Michel also froh, natürlich für die betroffene Familie nicht froh, dass er eine Beziehung hat zu einer Familie mit betroffenen Kindern. Aber ich bin froh, dass er trotzdem jemanden kennt, weil das ein anderes Bild gibt. Auch in der Politik, es gibt ein anderes Bild. Man engagiert sich stärker und man hat einen umfassenden Blick. Und dann natürlich BAG etc. Also ich erinnere mich da gerne an dieses erwähnte Medikament der zystischen Fibrose. Wenn dann vor den verantwortlichen Menschen jemand sitzt, der kaum atmen kann, der ein Sauerstoffgerät dabei hat, der dauernd den Schleim wegnehmen muss, gibt das einen anderen Eindruck, als wenn man am Schreibtisch sitzt und einfach überlegt, was könnte ich jetzt machen? Und so müssen diese Leute einbezogen werden. Klar, man kann auch stellvertretend sagen, wir beziehen pro rariis ein und wir nehmen dann Kontakt auf mit den Leuten, wenn man diesen direkten Kontakt nicht möchte, nicht haben kann. Es gibt auch Datenschutzgründe, warum man vielleicht etwas nicht machen möchte oder kann. Aber es gibt Möglichkeiten, den Einbezug zu fördern.
Ich möchte nochmal zurück auf die von Ihnen, Herr Michel, 9 anerkannten Zentren und die 11 Referenzzentren, die jetzt da sind, weitere Folgen. Haben Sie den Eindruck, vielleicht nur ganz kurz, dass die, ich komme auch wieder auf die 620.000 betroffenen Menschen, haben Sie den Eindruck, dass die betroffenen Menschen alle wissen, dass es diese Zentren gibt?
Also ich erinnere mich an den Tag der seltenen Krankheiten im März, im Frühjahr, mit vielen betroffenen Organisationen. Und dort in diesen Kreisen hatte ich das Gefühl, ist das vorhanden. Vielleicht nicht direkt bei jeder betroffenen Familie, aber ich meine, jede betroffene Familie hat ein Netzwerk. Das, die vorerwähnte Familie hat selber ein Netzwerk aufgebaut für die Krankheit Niemann Pick, aber die wiederum ist auch wieder vernetzt mit anderen Pro Rariis und anderen und indirekt ist dieses Wissen schon und der Zugang vorhanden. Aber ein Problem bleibt natürlich. Das eine ist diese Diagnose, die mal zu haben, aber die Kosten für die Diagnose, die bezahlt niemand. Oder man redet immer von der Übernahme von Medikamenten, von Therapiekosten, aber vorgelagert, überhaupt eine Diagnose zu machen, das kostet. Und bevor nicht klar ist, ob das dann eine kassenpflichtige Therapie die Lösung ist oder das Medikament wird einfach nicht bezahlt. Und hier gibt es schon noch eine Lücke in der ganzen Kette der Betreuung. Das ist ein offener Punkt, Übernahme von Diagnosekosten bei noch nicht gestellter Diagnose.
Was ja eigentlich der Eingang wäre oder die Voraussetzung, dass man überhaupt die passenden Medikamente und Therapien dann verordnen kann, Frau Ferri.
Ja, ich würde gerne etwas ergänzen. Also wenn man jetzt schaut, diese 500.000 Menschen in der Schweiz, die davon betroffen sind, ob sie wissen, dass es Referenzzentren gibt. Ich bin da nicht so sicher, weil viele wissen gar nicht, dass sie eine seltene Krankheit haben, weil genau die erwähnte Diagnose noch fehlt. Und ich meine, ich, wo ich sensibilisiert bin, habe schon 2-3 Personen gesagt, die immer in ärztlicher Behandlung sind, keine Diagnose haben für ihre Beschwerden, habe ich schon gefragt, hast du dich schon mit seltenen Krankheiten befasst? Ja, was ist das, seltene Krankheiten? Und ich weiß jetzt nicht, ob diese davon betroffen sind. Das ist hier auch nicht wichtig. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber spricht und dass die Leute ein Bewusstsein entwickeln. Weil beispielsweise in der Pädiatrie oder in die Hausärzte, die haben auch Probleme festzustellen, was ist jetzt genau. In der Kindermedizin noch etwas weniger, weil da gibt es so Checks und da wird man besser darauf sensibilisiert. Aber in einer Hausarztpraxis haben die Hausärzte oder Hausärztinnen haben sehr wenig Diagnosestellungen im Bereich der seltenen Krankheiten. Also kommen sie auch an Anschlag, wenn jemand immer wieder etwas hat. Und da ist es gut, wenn man sehr gut vernetzt ist. Und da würden wir uns auch noch wünschen, dass wir noch mehr digitale Plattformen haben. Da kommen wir dann wahrscheinlich noch darauf, dass es besser zugänglich ist für das medizinische Personal.
Mich würde noch interessieren, welche Rolle eben Pro Rariis da spielen kann, weil da ist viel Arbeit geleistet worden, Aufbauarbeit in den letzten Jahren. Wo sehen Sie da den großen, großen Mehrwert des Dachverbands?
Also wir sehen uns einfach vor allem in der Vernetzung, aber auch in der Beratung, Triage und wirklich im Einbezug von Patienten und Patientinnen. Also wir haben natürlich noch viel mehr Strategiepunkte, die wir gerne verwirklichen würden, aber wir haben auch beschränkte Möglichkeiten. Aber ich glaube wirklich, der Kern ist, dass wir überall mithelfen, dass es eine schnelle und gleichberechtigten Zugang gibt zu Diagnose in erster Linie und dann zu Therapie.
Steigen wir ins nächste Thema ein. Es gibt Gesetzesgrundlagen, die noch in der Pipeline sind. Vom Parlament wurden ein paar Motionen verabschiedet. Herr Michel, ich glaube, Sie haben das schon angesprochen und erwähnt. Es sind Motionen zur nachhaltigen Finanzierung von Public Health Projekten. und eben der Patientenorganisationen im Bereich der seltenen Krankheiten. Die Motionen zielen darauf ab, die langfristige Unterstützung und Finanzierung sicherzustellen, die notwendig sind, um eben die Herausforderungen, die noch da sind, anzugehen und, ich sag mal, die Leiden zu lindern. Herr Michel, warum braucht es für die Umsetzung des nationalen Konzepts seltene Krankheiten diese weiteren Vorstöße? Können Sie uns sagen, welche konkreten Maßnahmen damit umgesetzt werden sollen? Einige haben wir vielleicht schon gehört, da können wir noch vertiefter reingehen, bei denen es eben nicht genügend vorwärts ging.
Genau, also wie so oft, es wurde erwähnt, das berühmte Konzept seltene Krankheiten, das war mal ein Konzept, oder? Und dann irgendwann merkt man das, oder PolitikerInnen merken, jetzt braucht es Instrumente dazu. Und man hat dann zuerst ein Postulat verlangt, einen Bericht, wo der Bundesrat selber zur Auffassung gekommen ist, zur Umsetzung diverser Maßnahmen des Konzeptes reichen die gesetzlichen Grundlagen nicht. Und wenn man keine gesetzliche Grundlage hat, darf der Staat in der Regel nichts tun, kein Geld ausgeben. Und dann, aufgrund dieses Postulatsberichts, wurden dann die zwei Motionen, die Sie auch angesprochen haben, eingereicht. Und hier geht es darum, wirklich diese gesetzlichen Grundlagen zu schaffen zur Koordination und insbesondere auch langfristigen Finanzierung, zum Beispiel von Referenzzentren, zum Beispiel vom Register seltener Krankheiten, weil im Moment ist das so projektfinanziert, das ist befristet, oder? Also wenn nichts passiert, hören diese Finanzierungen auf und die ganze Aufbauarbeit ist eigentlich zunichte. Oder dann müssen sich gewisse Organisationen wie Orphanet müssen sich mit Spenden, privaten Mitteln behelfen in einem Bereich, wo wir klar, ich habe es kurz erwähnt, eine öffentliche Aufgabe haben, also Gesundheitsversorgung für in der Schweiz von gegen 600.000 Menschen. Gesundheitsversorgung ist eine öffentliche Aufgabe. Und primär ist es wirklich darum, die eine Rechtssicherheit zu geben für die Finanzierung und die Institutionalisierung bisher nur befristet unterstützter Institutionen, Register und Netzwerke.
Frau Ferri, wie sollen die Patientenorganisationen wie Epuraris, aber es sind ja noch 1000 weitere, also wir reden wirklich nicht von seltenen Dingen, wie sollen die davon profitieren?
Ja, Epuraris finanziert sich im Moment mit Mitgliederbeiträgen und wir sind immer im Fundraising. Wir versuchen, von niemandem abhängig zu sein, weder von der Industrie noch vom Staat, sondern wir versuchen, uns divers zu finanzieren. Es ist aber zunehmend schwierig, insbesondere seit sich der Bund aus der Finanzierung also etwas zurückgezogen hat. Wir hatten früher, bevor es die COSEC gab, hatten wir vor allem für den Tag der seltenen Krankheiten eine höhere finanzielle Zusicherung.
Sagen Sie nur schnell, COSEC, Abkürzung steht für?
Die Abkürzung steht für
Koordinationsplattform für seltene Krankheiten.
Für seltene Krankheiten. Sie ist zuständig für diese Referenzzentren, welche jetzt schon mehrmals erwähnt wurden. Jedenfalls, seit es die COSEC gibt und dort einen Teil der Gelder hingeht, profitiert Epuraris nicht mehr so stark von dieser finanziellen Unterstützung. Aber man muss auch sagen, das BAG unterstützt immer noch den Tag der seltenen Krankheiten, einfach reduziert, und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber wir sehen wirklich eine große Lücke in unserem Budget und das ist sehr problematisch, weil, wie das Herr Michel erwähnt hat, die ganze Aufbauarbeit muss dann irgendwann eingestellt werden. Und wir erhoffen uns natürlich sehr, dass wir da von dieser Motion wirklich profitieren können. Für uns ist es halt etwas schwierig im Moment, weil alle sagen, die vielleicht noch mitfinanzieren würden, ja, jetzt läuft das ja, ihr bekommt ja demnächst vom Bund Geld und diese Motion. Aber das dauert, eine Gesetzgebung dauert zwischen 2 und 5 Jahren. Und wir sind jetzt im zweiten Jahr, die Vernehmlassung ist noch nicht draußen. Und wir wissen auch heute noch nicht, reden wir dann von 20.000 pro Jahr, reden wir von 60.000 pro Jahr, wir haben keine Ahnung. Und wir sind jetzt wirklich in einem sehr kritischen Moment, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergehen soll. Und wenn wir jetzt keine Übergangsfinanzierung bekommen, dann weiß ich nicht, wie auch die Leute dann um uns herum reagieren werden oder Institutionen um uns herum. Weil die Arbeit, die wird gebraucht. Aber auch die Arbeit unserer Mitgliederorganisationen. Also wir haben über 60 Mitgliederorganisationen. Und die arbeiten oft auch in einem hohen Engagement in Freiwilligenarbeit, werden kaum entschädigt, also wie unser Vorstand auch, wird nicht entschädigt. Und sie leisten aber für die betroffenen Personen so wertvolle Arbeit in Vernetzung, in der Triage, im Unterstützen, im gemeinsamen Austausch. darauf darf man einfach nicht verzichten, weil das so wichtig ist für diese betroffenen Menschen.
Und als Schnittstelle nehme ich an zur Politik auch. Also wenn Sie die drei wichtigsten Funktionen der Patientenorganisation noch zusammenfassen würden, dann würden Sie sagen, erstens, zweitens, drittens.
Erstens ist wirklich, ich wiederhole mich, ich weiß es, der Zugang zu Diagnose und Therapie. Dann die Schnittstelle zur Politik, selbstverständlich, wobei hier auch die IG der seltenen Krankheiten auch noch eine Rolle hat. Aber da muss man auch schauen, wie lange noch. Und dann natürlich das Ganze mit dem BAG, mit Swissmedic, all diese Organisationen, wo wir sehr stark auch heute schon involviert sind, das möchten wir gerne ausweiten, unser Fachwissen dort hineinbringen. Aber ohne finanzielle Grundlage geht das nicht.
Also es muss auf alle Fälle weitergehen, damit die Investitionen, die auch gemacht worden sind, nicht umsonst gewesen sind im Interesse der betroffenen Menschen. Herr Michel, Sie wollten noch was ergänzen.
Ja, vielleicht auch für uns als Interessengemeinschaft seltene Krankheiten sind Organisationen wie die ProRaris sehr wichtig, weil die ProRaris ist für uns die maßgebliche Ansprech- und Mitwirkungsorganisation der Patientinnen und Patienten, weil die IG umfasst ja dann auch die Pharmaunternehmen, die forschen und produzieren, plus die Wissenschaft, Universitätsspitäler der Schweiz. Und da ist für uns ganz wichtig, dass wir eben die Patientenorganisation auch dabei haben und mit ProRaris eine wichtige, die gewichtige Vertretung. Also auch auf dieser Ebene dann die Vernetzung mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft sind die Patientinnen und Patienten umso wichtiger. Und wir haben gewinnen dann auch an Relevanz gegenüber der Politik, wenn wir sagen können, und das versuchen wir ja bei jeder gewichtigen Vernehmlassung, KVG, KVV, Humanforschungsgesetz, eben diese Interessen zu bündeln, dass man eben nicht die Pharma ausspielt gegen Patientinnen und Patienten oder Wissenschaft, sondern im Gegenteil, wir suchen den gemeinsamen Nenner. Und hier können wir doch eine gewisse Stärke entwickeln.
Kooperation ist zwingend. Ein wichtiger Punkt im nationalen Konzept seltene Krankheiten, über den wir noch nicht vertieft gesprochen haben, ist der Zugang zu Therapien zur Behandlung von seltenen Krankheiten und natürlich ihre Vergütung. Von besonderer Bedeutung ist für Betroffene die Möglichkeit der Einzelfallvergütung für Medikamente, die nicht auf der sogenannten Spezialitätenliste des Bundes aufgeführt sind und deswegen nicht von der obligatorischen Krankenversicherung bezahlt werden. Diese Möglichkeit der Einzelfallvergütung basiert auf Artikel 71 der Verordnung über die Krankenversicherung und ist eine spezielle Form der Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Herr Michel, das klingt kompliziert. Was sind die besonderen Herausforderungen, wenn es um den Zugang der Betroffenen zu den Therapien geht und die Diagnose schon optimal erfolgt ist?
Ja, genau. Und hier liegt wirklich das Problem der Seltenheit, obwohl so viele Personen betroffen sind. Wenn Sie eine kleine Population haben von genau dieser Krankheit, hat man eben zu wenig Erfahrung und zu wenig Tests, um dann diese Kriterien oder der Wirksamkeit, der Wirtschaftlichkeit zu klassischerweise zu erfüllen. Und deshalb, wenn ein Medikament, eine Therapie dann nicht auf die Spezialitätenliste kommt, braucht es diese Abklärung und die Bewilligung im Einzelfall, sogenannte Einzelfallvergütung. Aber auch dort wurden, ich glaube, gewisse Verbesserungen erzielt mit dieser Verordnungsanpassung, die gesagt haben, wir haben dann auch darum gekämpft, der Start war holprig. Es ist schwierig, jetzt nach wenigen Monaten zu sagen, hat sich das jetzt bewährt. Also wir haben offene Ohren, wir hören zum Teil von Betroffenen, von Medizinpersonen, dass es Therapien gibt, die nicht mehr oder die nicht bezahlt werden, obwohl sie sollten über diese Einzelfallvergütung. Also wir müssen wirklich weiterhin beobachten und es ist komplex, oder es zeigt schon nur der Umstand, dass auf diesen 4 Seiten Verordnungen, immerhin 4 Seiten, die sind begleitet mit 10-mal mehr Questions and Answers, oder es gibt ganz viele Fragen in diesem Zusammenhang und ich glaube, hier müssen wir dranbleiben. Ich kann kein Fazit machen heute. Wir versuchen dran zu bleiben, auch gesetzgeberisch. Hier erwähne ich vielleicht die letzte Revision im Bereich Kostendämpfung, Kostendämpfungspaket. Hier wurde versucht, auch die seltenen Krankheiten in den Katalog reinzubringen von Medikamenten, Therapien, die dann eine Zulassung bekommen vom Tag 0 an. Also sobald Swissmedic grün Licht gegeben hat, dass dann auch das BAG sagt, okay, jetzt wird's entschädigungsberechtigt über die Spezialitätenliste. Also diese Vergütungsmodelle. Hier ist man ja dran, zugunsten der Patientinnen und Patienten, zugunsten unserer forschenden Industrie, vom Tag 0 an eine Entschädigung zu kriegen mit einem provisorischen Preisfestsetzung. Da wurde versucht, auch die seltenen Krankheiten hier in diesen Katalog reinzubringen. das ist nicht ganz einfach. Das wurde dann wieder rausgestrichen, aber ich habe mich dann persönlich eingesetzt dafür, dass auch diese Kategorie von Medikamententherapien doch, dass man sagt, hier gibt es einen hohen medizinischen Bedarf im Einzelfall und dass man diese neuen Vergütungsmodelle hier anwenden kann.
Warum war es nicht ganz einfach oder warum ist es nicht ganz einfach und warum wurde es wieder rausgestrichen?
Ja, ich glaube, eine Mehrheit hatte etwas Angst vor eben Kostenfolgen, oder? Was heißt denn das? Was heißt denn das, wenn wir das zulassen? Gibt es eine unsteuerbare Kostenfolge? Ich glaube nicht, weil es ist eine provisorische Preisfestsetzung. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen Nutzen und Kosten, das bleibt wirklich offen, oder? Aber wie gesagt, das Thema ist nicht vom Tisch. Aber man wollte einfach jetzt die seltene Krankheit nicht speziell noch als Kategorie erwähnen, kein Anspruchsdenken kreieren. Aber ich glaube, das Thema bleibt wichtig.
Frau Ferri, möchten Sie was ergänzen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Ich würde gerne ein paar Punkte ergänzen. Und zwar ist diese Einzelfallvergütung oder diese Spezialitätenliste, das ist sehr unschön im Bereich der seltenen Krankheiten. Die Spezialitätenliste wurde geschaffen für Einzelfälle. Mittlerweile ist diese so lang und wird immer gebraucht, dass es keine Ausnahme mehr ist, sondern wie eine Art die Regel geworden ist. Die Einzelfallvergütung ist für den behandelnden Arzt, die behandelnde Ärztin und die betroffene Person unglaublich aufwendig und auch sehr unsicher. Also es gibt dann Krankenkassen, die eine Therapie als vergütungswürdig betrachten und es kann sein, dass nach einer weiteren Abklärung das Medikament dann nicht mehr vergütet wird. Es kann sein, dass zwei Personen, die die gleiche Therapie haben, aber bei unterschiedlichen Krankenkassen versichert sind, die eine Krankenkasse bezahlt es nach Beurteilung, die andere nicht. Also das ist sehr umständlich und wirklich nicht angenehm für die betroffenen Personen. Bezüglich Preisfestsetzung, Da verstehe ich das Dilemma. Einerseits haben wir die Pharmaindustrie, die sagt, wir haben geforscht. Es sind wenige Personen. Die Schweiz ist ein kleiner Markt. Wir wollen einen anständigen Preis. Dann ist das BAG, das in Verhandlung steht mit dieser Industrie. Die sagen, wir können nicht einen, was weiß ich, hohen Preis bezahlen. Das können wir einfach nicht, weil das bezahlt die Öffentlichkeit und dann gibt es ja viele andere Begründungen. Oder dann wird das Nachfolgemedikament noch teurer und so weiter. Dann ist noch die Zulassung.
Also gibt es da Lösungsansätze?
Da würde es vielleicht Lösungsansätze geben, aber was ich dazu gerne sagen möchte, ist, ich glaube, wir, das BAG, die Politik, muss besser darauf schauen, künftig, was ein Medikament im gesamten Umfeld auslösen kann. Das heißt, wie das erwähnte Medikament für zystische Fibrose, wenn Menschen wieder arbeiten können, keine IV-Unterstützung mehr bekommen, ist zwar vielleicht das Medikament teuer, aber am Schluss in der Gesamtbetrachtung sparen wir Gelder ein, weil diese Personen wieder selbstständig unterwegs sind, weniger Hospitalisierungen haben, weniger Gesundheitskosten oder Krankheitskosten auslösen. Bei der Preissetzung gibt es Modelle, die man andenkt, aber das muss dann die Politik entscheiden. Und da bin ich ja nicht mehr am vordersten Front mit dabei. Beispielsweise, dass wenn ein Medikament nicht wirksam ist, dass man auch einen Teil zurückbezahlt. Oder dass man einen Preis festsetzt, der dann wie stufenweise bezahlt wird, bis man merkt, wie wirkt das Medikament wirklich. Und das ist halt in Diskussion und da muss man weiterdenken. Aber ich möchte noch auf die Zulassung zurückkommen.
Genau.
Die Zulassung ist ja auch ein großer Prozess in der Schweiz. Und ich habe mir schon überlegt, gibt es nicht einen anderen Weg für Medikamente bei seltenen Krankheiten, nicht für andere Medikamente, nur dort. Und zwar habe ich mir überlegt, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, wenn die Schweiz sich beispielsweise bei der Zulassung bei der EU anhängt für diese Medikamente bei seltenen Krankheiten, weil eine Industrie hat öfters keine Lust mehr, keine Energie, keine Geduld, in der Schweiz den Prozess laufen zu lassen. Und es ist nicht nur die Swissmedic oder das BAG, die lange haben. Es ist auch seitens der Industrie, da werden Fristen verpasst, es müssen noch Nachdokumente geliefert werden. Es ist wie für beide Seiten sehr schwierig. Aber wenn ein Medikament in der EU zugelassen wird, wieso sollen diese Industrien dann in der Schweiz den Prozess nochmals machen? Ich denke, da könnte man vielleicht großzügiger werden für die Patienten und Patientinnen, welche von seltenen Krankheiten betroffen sind.
Herr Michel, da sind wir fast in der Europapolitik.
Ja, genau. Da poppt natürlich ein Gesundheitsabkommen auf, das ja auch Teil der Verhandlungen ist, ergänzend zu den bisherigen bilateralen Verträgen, ein Abkommen im Bereich Gesundheit. Ich kann mir das vorstellen, was Yvonne Ferry sagt. Ich habe bisher noch etwas zu wenig den Druck oder das Begehren aus Seiten der Branche, der Pharma, der Forschung gehört. Ich finde das eine Idee, aber das Hauptthema bei der EU sind jetzt mal überhaupt diese bilateralen drei mal unter Dach und Fach zu bringen und vielleicht dann in der Folge an ein Gesundheitsabkommen zu denken. Ich glaube, auch die EU würde im Moment sagen, ja gut, jetzt lasst uns zuerst die institutionellen Fragen lösen, bevor wir da zum Mund aufbrechen zusammen.
Ich würde Sie gerne beide noch bitten, drei Punkte zu nennen, die jetzt zwingend geändert werden müssen, damit es vorwärts geht.
Gut, ich beginne mal. Also ich hoffe, dass verschiedene Vorlagen jetzt bald kommen. Es wurde erwähnt, die eine Vorlage, die zur Umsetzung dieser beiden Motionen, damit auch die langfristige Finanzierung all dieser Aufbauarbeit, da sollte die Vernehmlassungsvorlage kommen. Dann sind wir auch noch in Erwartung einer Revision des Heilmittelgesetzes, wo innovative Therapien gefördert werden sollen. Und diese betreffen nicht nur, aber auch seltene Krankheiten. Von daher bin ich eigentlich in Erwartung vieles dieser Anliegen, die wir haben. Und vielleicht ein Thema, das etwas komplex ist, aber das noch nicht angesprochen wurde, der ganze Bereich der Gen- und Zelltherapien. Da besteht viel Bedarf noch an Aufklärung und Kategorisierung, weil das betrifft dann nicht nur das Heilmittelgesetz, das betrifft das Transplantationsgesetz, das betrifft die Gentechnologie, das ist dann sehr komplex. Mhm. Aber ich sehe hier ein Riesenpotenzial, gerade auch mit unseren Ressourcen der Pharma und der Wissenschaft in der Schweiz. Ja. Und das wäre wirklich toll, wenn die Schweiz hier etwas mutiger, etwas progressiver in diesem Bereich auch gesetzgeberisch unterwegs sein könnte. Das ist so der nächste Schritt, der auch vielen Menschen mit seltenen Krankheiten helfen könnte, wenn man weiß, nach welchen Regeln werden Zell- und Gentherapien beurteilt und vergütet.
Frau Ferri.
Ja, sicher mal die Finanzierung der Patientenorganisation, also diese Motion, die unterwegs ist in der Umsetzung. Und ich bin auch sehr glücklich, dass das BAG mit Hochdruck da dran ist. Und wir hoffen, dass dann das Parlament auch mit Hochdruck dran geht und da den Sparfinger nicht so stark drauf setzt. Dann natürlich, was ich mir auch wünschen würde, wäre mehr Geld in die Forschung. Also die Forschung nicht nur im Bereich Gentherapie, sondern generell Forschung bei seltenen Krankheiten, dass da der Staat auch seine Aufgabe wahrnimmt. Und dann Entschädigung, Vergütung für alle gleichberechtigt und schnell der Therapien, aber da auch bei der Diagnose. Ich glaube, Herr Michel hat es einmal kurz erwähnt, beispielsweise, wenn man Untersuchungen über Gene machen muss, dass diese nicht alle wirklich rasch finanziert werden, sondern man muss da x Gesuche einreichen, dass es dort einfach Vereinfachungen gibt, wenn der Verdacht besteht auf seltene Krankheit.
Vielen Dank an Sie beide. Ich erlaube mir noch eine persönliche Frage. Was bedeutet Gesundheit für Sie?
Gesundheit ist für mich, ich bin nicht krank. Ich fühle mich gesund und ich bin gut unterwegs. Und ich hätte eigentlich lieber ein Gesundheitsgesetz anstelle eines Krankheitsgesetzes.
Ja, ich knüpfe hier an. Also nicht krank zu sein ist ein sehr negativer Approach. Ich fühle mich gesund, wenn ich das meine, ich ernähre mich gesund, ich bewege mich regelmäßig und dann habe ich auch genügend Power. Und es ist da wirklich ein umfassendes Gesundheitsgefühl, das ich da in mir trage.
Herr Michel, Frau Ferri, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihren Engagements für die Interessen der Menschen, die von seltenen Krankheiten betroffen sind. Herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.